Okay, dann herzlich willkommen an diesem schönen Sommerabend. Im April ist es hier warm drin, wie im Sommer, finde ich. Also, und draußen ist es ja auch so herrlich. Ja, es freut mich doch sehr, dass so viele von euch gekommen sind, mitten in der Woche. Und dann noch zu einem Thema, das nicht so erbaulich ist. Ihr habt ja schon mitbekommen, worum es heute Abend gehen soll. Aber es ist absolut wichtig, dass wir uns mit dieser Sache beschäftigen, dass wir eine Klarheit haben. Und diese Klarheit kann nur vom Geist Gottes und aus dem Wort Gottes kommen. Mein Thema heißt Gottes Sicht zur Ökumene. Ich sage so, ein starker Titel. Warum hast du nicht gesagt, deine Meinung über Ökumene? Weil ich der Überzeugung bin, dass das, was ich hier darlegen werde, begründet ist aus dem Worte Gottes. Und wenn du das anders siehst oder wenn du meinst, dass das nicht dem Wort gemäß ist, dann bitte Feedback. Mündlich oder per E-Mail oder wie auch immer. Ich möchte nicht, dass es irgendwie ungeklärte Dinge gibt zu diesem so, so wichtigen Thema. Warum müssen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Kann man noch ein bisschen den Hall rausnehmen, oder? Mir ist zu hallig, oder? Ich liebe die Halligen, aber wenn es zu hallig ist, bleibt so. Okay, ich werde mich dran gewöhnen. Okay, wenn es euch nicht stört. Okay. Ja. Ich erinnere mich zurück in der Zeit, als ich mich bekehrt habe. Das ist jetzt 40 Jahre her. Da gab es keine Lehre über Ökumene. War auch gar nicht notwendig. Für alle geisterfüllten Freunde damals war völlig klar, Ökumene ist nichts Gutes, es ist vom Teufel, wir haben damit nichts zu tun und damit war fertig. Niemand kam und hat gesagt, ja, aber schau mal und guck mal. Und vor 40 Jahren, wie hat sich die Atmosphäre verändert? Und heute sind so viele verwirrt und fragend und orientierungslos und sind geplagt von Zweifeln, werden motiviert von einer Liebe, die so lieb ist, aber doch verwirrt ist und nicht klar ist. Und sie wissen nicht mehr, wo hinten vorne ist und wie wir uns mit diesen Dingen, wie wir damit umgehen sollen. Also es hat sich in wenigen Jahren, in einer Generation, hat sich enorm viel getan. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass besonders in den letzten 15 Jahren vielleicht es eine enorme Beschleunigung gegeben hat und auf einmal dieses Thema irgendwo von allen Ecken irgendwie kommt und uns angeboten wird und fast immer aus einer schönen, netten, positiven Sicht. Fast immer. Und wir brauchen eine Klarheit vom Wort. Heute ist es so, dass es schon richtig Euphorie gibt und Jubelbegeisterungsstürme gibt, wenn es wieder neue Schritte gibt in Richtung dieser Einheit aller christlichen Richtungen und Strömungen und Konfessionen. Und man kommt sich schon komisch vor, wenn man nicht mitjubelt. Man hat schon irgendwie so einen gewissen Gruppendruck irgendwie und man denkt, ja, also stimme nicht überein, bin ich lieber still. Aber wir wollen nachher sehen, was auch für praktische Konsequenzen wir ziehen persönlich aus dem, was ich hier erkläre. So, diese Jubelstürme sind da. Denkt nur an das. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich denke schon, vor wenigen Wochen erst. Ich war gerade in Kirgisistan am 9. März. Ein führender Mann des Wortes Gottes, der gewaltig viel bewirkt hat, der in ganz Skandinavien bekannt ist und große Anerkennung genießt, Ulf Eckmann, der in Deutschland nie Fuß gefasst hat. Es gibt wenige Gemeinden oder Gruppen, die sich irgendwie mit ihm verbunden haben, aber in Skandinavien spielt dieser Mann eine große Rolle. Und auch in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion haben sie viel, viel getan und viele, viele Gemeinden dort gegründet und so. So, da ist der Name bekannt. Und am 9. März wurde bekannt gegeben, oder hat er selber bekannt gegeben, mit seiner Frau ist er konvertiert zum Katholizismus. Konvertiert. Und wenn du seine Begründung liest, die erste Begründung, hat mehrere Gründe gehabt, die erste Begründung war, bei der katholischen Kirche hat er gesunde biblische Lehre gefunden. Das sagt ein Mann, der aus der Wort des Glaubensbewegung kommt, Schüler von Kenneth Hagin, und die ganze Devise war das Wort, das Wort, das Wort, das Wort und sonst gar nichts. Und in seiner eigenen Bibelschule, hat eine große Bibelschule dort in Schweden, in seiner eigenen Bibelschule war fester Bestandteil seines Lehrplans Apologetik und die Irrtümer der katholischen Kirche. Aber schon vor Jahren wurde das rausgenommen, weil dieser Prozess geht schon viele, viele Jahre und ich habe schon davon gehört, weil ich eine Mitarbeiterin kenne, die sich an mich gewandt hat, die mir schon vor Jahren erzählt hat, wie dort Dinge sich verändern und wie dort eine neue Sicht irgendwie hineingekommen ist. Und da war ein Jubel, da war eine Begeisterung. Wenn du so die Presse liest, die christliche Presse, die Leute sind begeistert. Und dann zur selben Zeit, fast zur selben Zeit, war diese Geschichte, ich denke, ihr kennt das, mit der Videobotschaft vom Papst an eine Pastoren- oder Leiterkonferenz, wo mehrere hundert Leiter zusammen waren. Und die waren wie betrunken, die waren wie benebelt, die haben gejubelt, haben sich gefreut. Der Mann Gottes dort sagt, der Himmel ist begeistert. Es ist erstaunlich, was passiert. Lass mich einmal eine Stimme aus Deutschland zitieren, schon vor einigen Jahren, aber immer noch sehr, sehr aktuell oder vielleicht heute aktueller noch als vor ein paar Jahren. Auf einer Leiterkonferenz, auf der ich selber gewesen bin, und ich habe auch die CD zu Hause, falls du das die Quelle anzweifeln möchtest, wörtliches Zitat. Es ist ein Vorrecht, in dieser Zeit leben zu dürfen und zu sehen, wie Gott noch einmal ganz neu beginnt, das in unser Land reinzugeben, was auf seinem Herzen ist. Geschehen, alles okay. In dem Sinne ist auch dieser große Europatag, damit ist gemeint, diese Konferenz gemeinsam für Europa, oder dann hieß es nachher dann miteinander, wie denn sonst, in Stuttgart, wo auch Katholiken und andere Konfessionen zusammenkommen. Es wird wieder ein Meilenstein nach vorne gehen, wo Grenzen überbrückt werden, die bisher unüberbrückbar schienen. Ich bitte euch, seid für alle diese Dinge offen. Wir haben über Jahrhunderte Grenzen aufgebaut und nun ist Gott dabei, sehr schnell diese abzubauen und Versöhnung, einander vergeben, einander annehmen, bringt er da hinein. Das ist die Stellungnahme eines großen, bekannten deutschen Leiters, ihr alle wird seinen Namen kennen, der völlig begeistert ist von dieser Entwicklung, dass dort Pfingstler und Charismatiker zusammen mit Leuten, die bewusst auf dem Herzen haben, Maria ihr Leben zu geben, zusammen in einer Konferenz in Einheit anzubeten. Und andere Gruppierungen waren auch da vertreten, die auch sehr, sehr verworren sind, was das Wort Gottes angeht. So dass ein starker Ruf nach Einheit und eins der Schlagworte ist, was er auch selber hier benutzt, Versöhnung. Das klingt ja gut. Wer ist schon gegen Versöhnung? Wer ist gegen Frieden? Wer ist denn dagegen, dass alle friedvoll zusammen sind? Da ist doch niemand dagegen. Ja. So, da werden Begriffe eingeführt, die schon irgendwie Menschen in eine Richtung drängen. Also das heißt, wenn wir mit Irrtümern, mit Glaubensrichtungen, die vom Wort abgewichen sind, nicht übereinstimmen, dann sind wir nicht versöhnt. Das große Stichwort heißt versöhnte Vielfalt. Schon mal gehört? Versöhnte Vielfalt. Das heißt also, wir lassen uns gegenseitig stehen. Das tun wir als Menschen, aber doch nicht in Bezug auf die Inhalte des Glaubens. Wenn ich etwas glaube, was verkehrt ist und das verkündige, dann erwarte ich, dass meine Geschwister, die mich lieb haben, kommen und sagen, hey, komm zurück zur Wahrheit. Und ich habe die gleiche Verantwortung mit denen, die abirren von der Wahrheit. Und ich kann nicht einfach sagen, ich habe Recht und du hast Recht. Wir sagen zwar das Gegenteil, aber es passt alles irgendwie. Nein, es passt nicht. Und wir werden dann auch gleich sehen, warum Gott die Dinge dort deutlich anders sieht. Noch ein bisschen, um die Stimmung zu beschreiben, in der wir uns befinden. Lass mich mal ein Originalzitat von ACK zum Thema Sekte. ACK ist euch ein Begriff, Arbeitskreis christlicher Kirchen. Das ist das, was auf nationaler Ebene sozusagen die Vertretung ist des Weltkirchenrates. Schon mal gehört, Weltkirchenrat? Das ist eine globale Einrichtung, die das Ziel hat, alle christlichen Konfessionen in eine, wie sie das nennen, sichtbare Einheit zu führen. Und die haben keine nationalen Repräsentanten, sondern das macht der ACK, Arbeitskreis christlicher Kirchen. Und da kannst du auf ihrer Website lesen, was sie zum Thema Sekte zu sagen haben. Hört gut zu. Und du spürst dann den Zeitgeist, wohin die Reise geht. In keinem Falle sollte der Begriff Sekte auf Kirchen, Freikirchen und kirchliche Gemeinschaften angewandt werden, die durch Lehre und Leben zu erkennen geben, dass sie sich den großen christlichen Grundwahrheiten verpflichtet wissen, wie sie in der Heiligen Schrift und in den altkirchlichen Bekenntnissen zum Ausdruck kommen. Und dass sie sich jeweils nicht im alleinigen Besitz der christlichen Wahrheit wähnen, sondern zur Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften bereit sind. Eine ökumenische Haltung, jetzt hör gut zu, eine ökumenische Haltung und Zusammenarbeit ist mit einer sektiererischen Gesinnung nicht vereinbar. Für die Gesellschaft stellt deshalb die Einbindung in ökumenische Verbände, Dachorganisationen und andere Zusammenschlüsse einen wichtigen praktischen Hinweis dar, dass man es mit einer partnerschaftlich eingestellten, seriösen Kirche oder Gemeinde zu tun hat. Hast du mitgekriegt, was hier gesagt wird? Wenn du in der Ökumene organisiert bist, bist du eine partnerschaftlich eingestellte, seriöse Gemeinde und frei von jedem Sektenverdacht. Der Umkehrschluss ist, wenn du da nicht drin bist, dann trifft der Sektenverdacht voll auf dich zu. An dieser Aussage siehst du, wohin die Reise geht. Und wenn du mal mit Pfingstpastoren sprichst, die ja vor 2 Jahren oder so den Entscheid getroffen haben, als gesamte Bewegung der ACK als Gastmitglied beizutreten, dann würden sie dir ganz offen sagen, der eigentliche Grund, warum wir das gemacht haben, um in der Öffentlichkeit dem Sektenverdacht zu entgehen. Das ist der Grund. Nicht, weil sie interessiert sind an den Katholiken oder an denen, sondern der Grund, warum sie es gemacht haben, dass sie sozusagen eine reine Weste haben und sich hinstellen können und sagen, also wir sind keine Sekte. Genau diese Gesinnung, wie heißt es hier, eine partnerschaftlich eingestellte, seriöse Kirche oder Gemeinde. Also wer nicht für Ökumene ist, ist nicht seriös, ist nicht partnerschaftlich. Lieben, hier werden die ideologischen Grundlagen gelegt für die kommende Verfolgung. Das ist, was passiert. Ja? Heilsgeschichtlich, wir leben in einer Phase, die Welt würde sagen Globalisierung. Und wir würden sagen Weltherrschaft und eine Weltreligion. Das ist der Trend, in das es geht. Ja? Wenn du nachliest im Internet, Ökumene teilt sich in kleine Ökumene und große Ökumene. Das ist ein Programm, es ist ein Fahrplan mit 2 Phasen. Phase 1, alle christlichen Kirchen werden vereinigt. Phase 2, die christlichen Kirchen mit den anderen großen Religionen werden vereint. Das ist dasselbe Programm. Es ist nur in Phasen aufgeteilt. Und wenn du ein bisschen kundig bist, was der Vatikan unternommen hat in den letzten Jahren in Bezug auf die Muslime und andere Religionen, dann siehst du, sie sind voll schon in dieser Spur drin. Nun sagen Menschen, ja, aber Jesus hat doch gebetet für die Einheit. Richtig, das hat er. Und wo finden wir dieses Gebet um die Einheit? Johannes 17. Richtig, komm, da schauen wir uns ein paar Dinge an, um ein bisschen genauer zu schauen, was hat er denn gebetet? Und für wen hat er gebetet? Dort lesen wir erstmal in Vers 9, er bittet für die, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus betet also für wiedergeborene Menschen. Jesus betet nicht für jeden Namenschristen. Sondern natürlich tut er das auch, aber nicht dieses Gebet. Dieses Gebet um die Einheit betet er für die, die von Neuem geboren sind. Die durch den Namen Jesu neues Leben empfangen haben. Das heißt also, weil sie das Werk von Golgatha verstanden haben und für sich angenommen haben. Vers 17, er betet für die, die geheiligt sind durch die Wahrheit oder die sich heiligen lassen. Heilige sie durch die Wahrheit. dein Wort ist Wahrheit. Zwei wunderbare Dinge hier zusammen, dass die Wahrheit uns heiligt, uns absondert, uns hineinbringt in das Ebenbild Gottes. Und wo finden wir diese Wahrheit? Im Wort Gottes und nirgendwo anders. Und jetzt das Wichtigste, was in diesem Punkt hier, in diesem Gebet zu finden ist, Vers 21. Jesus betet für alle, die durch ihr Wort, das Wort der Jünger, der Apostel, an ihn glauben, an mich glauben, damit sie alle eins seien. Und jetzt wird diese Einheit, um die Jesus betet, beschrieben. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. So Jesus betet nicht, dass alle Menschen einfach eins sind, sondern sie zunächst einmal mit Gott eins sind. Eine Einheit unter Gläubigen ohne eine Einheit mit dem Vater und mit Christus gibt es nicht in der Bibel. Es beginnt mit der Beziehung zum Herrn und die wirkt sich aus in den Beziehungen zum Menschen. So Jesus hat nicht einfach gesagt, ja, die sollen jetzt alle irgendwie schön zusammenkommen und übereinstimmen, sondern diese Einheit soll sein, wie Jesus im Vater eins ist. Wie ist Jesus im Vater eins? Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Seine Einheit in Hingabe, in Unterordnung, unter den Willen und die Ordnungen Gottes. Für diese Einheit hat Jesus gebetet. Das hat mit dem, wie das heute verstanden wird, überhaupt gar nichts zu tun. Matthäus 10. Ein ganz provokantes Wort. Ich habe es hier, bevor ich es hier zitiere, darüber geschrieben. Jesus, der Friedefürst, bringt Trennung. Jesus, der Friedefürst, bringt Trennung. Matthäus 10, 34. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Sagst du, wie? Jetzt verstehe ich überhaupt nicht. Jesus ist doch der Friedefürst. Natürlich bringt er doch Frieden. Richtig. Jesus bringt Frieden. Wenn er kommt und er regiert auf der Erde, wird er seine Herrschaft aufrichten und dort wird sein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Aber auf dem Weg dahin, wenn Jesus anfängt sich zu äußern, wenn Jesus anfängt zu handeln, wenn Jesus sein Wort sendet, dann ist sein Wort ein scharfes Schwert und das trennt. Und das trennt Dinge, die nicht zusammengehören. Es trennt Lüge von Wahrheit. Es trennt Demut von Stolz. Es trennt Unreinheit von Reinheit. Diese Dinge gehören nicht zusammen. Es trennt Gesetzlosigkeit von Achtung vor den Ordnungen und dem Gesetz Gottes. Diese Dinge gehören nicht zusammen. Und die werden von Menschen, die nicht klar sind, die nicht vom Wort geprägt sind, vermischt und durcheinander gebracht. Und wenn das Schwert des Geistes kommt, dann trennt es Dinge, die nicht zusammengehören. Und die Seele, die vom Geist der Welt geprägt ist und gestimmt ist, darf nicht mehr regieren, sondern der Geist Gottes, der aus der Wahrheit, der vom Worte Gottes geprägt ist, der darf regieren und die Seele muss sich unterordnen. So Jesus verspricht, wenn er erscheint, wenn er wirkt, wenn er handelt, wenn er sich äußert, dann bringt er Trennung. Das geht manchmal mitten durch Familien. Das ist schmerzhaft, absolut. Aber diese Schmerzen bringen Jesus, den großen Liebhaber der Menschen, nicht dazu zu sagen, ja, dann verzichten wir lieber darauf. Wenn das Schmerzen bringt, wenn das Unglück bringt, wenn das Probleme bringt, dann lieber nicht. Das ist nicht die Gesinnung Jesu. Am Ende muss das Reich Gottes triumphieren. Die Wahrheit muss regieren. Die Heiligkeit muss triumphieren. Und das Böse und die Sünde und der Teufel und die Dämonen müssen von diesem Planeten verschwinden. Und all diese Vermischungen, die Menschen anrichten, müssen konfrontiert werden und müssen geklärt werden. So Jesus bringt Trennung. Und sondert das aus, was sich ihm nicht unterordnen will. Und zum Schluss dann kommt das Endgericht Und dann werden die Menschen, die rebelliert haben und rebellieren wollen, oder wie Paulus sagt, die dem Evangelium nicht gehorchen wollen, sie werden für immer getrennt von dem Angesicht Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wir auf Gottes Seite stehen, dann sagen wir, das ist richtig so. Weil Rebellen und Widersprechende im Himmel würden den ganzen Himmel zerstören. Dann ist der Himmel nicht mehr der Himmel. Dann stürzt die Ordnung ein. Und Gott wird seine Ordnung aufrichten. Ich zeige euch ein Beispiel aus Apostelgeschichte, wo wir sehen, dass Absonderung und Trennung im Plane Gottes sein kann. Nicht immer, aber es kann. Paulus sagt, 1. Korinther 1, 19, es müssen Spaltungen sein. So, wenn Menschen sagen, alles, was verbindet, ist von Gott und alles, was trennt, ist nicht von Gott. Das klingt gut, aber das ist nicht Bibel. Paulus selber sagt, es müssen Spaltungen sein. Warum? Damit die Rechtschaffenden offenbar werden. So, da gab es Rechtschaffende und solche, die sich nicht um das Recht kümmert haben oder das Recht mit Füßen getreten haben. Und Paulus sagt, ja, logisch sind da Spaltungen unter euch. Das muss sogar so sein, damit die offenbar werden, die das Wahre wollen, die das Richtige wollen, die das Gute wollen. Apostelgeschichte 19. Paulus evangelisiert, hat Menschen erreicht. Er fing an in der Synagoge bei den Juden, die an den Gott Abrahams glauben, an den Gott, der Jesus seinen Sohn gesandt hat. Und dann passiert Folgendes. Da etliche aber verstockt blieben und sich nicht überzeugen ließen, sondern den Weg vor der Menge lästerten. Den Weg ist das Evangelium, ist die Art, eben mit Jesus zu leben. Die nannten sich ja damals, wir sind die vom Weg, die des Weges. Ja, Jesus, der Weg, das waren die des Weges, die von Jesus. Ja. Und diese Widerständler, sie lästerten vor der Menge. Er trennte sich von ihnen, Paulus trennte sich von ihnen, von denen, die dem Weg schlecht gemacht haben, die über das Evangelium und über die Nachfolge schlecht geredet haben, und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Gespräche in der Schule des Tyrannus. Tyrannus, so hieß der. Hat sich bestimmt bald umbenannt nach seiner Bekehrung. Warum hat er das gemacht? Er schafft eine Trennung, er schafft eine Spaltung zwischen Menschen, die alle an denselben Gott glauben, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Gott Abrahams. Paulus schafft eine Spaltung. Warum? Weil er weiß, wenn diese Jünger wachsen sollen, wenn die gesund aufwachsen sollen, brauchen die nicht eine Atmosphäre von Zweifel und von Zynismus und von Lästerung und von Verwirrung, sondern sie brauchen eine Atmosphäre, wo eine Stimme ist, wo eine Richtung gegangen wird. Er hatte keine Idee von versöhnter Vielfalt, sondern hier sind Menschen, die widersprechen dem Evangelium. Okay, wir können nichts dagegen tun. Wir werden die nicht bekämpfen, wir werden nicht Kriege führen gegen die, aber wir nehmen die Jünger und wir sondern sie ab und wir schaffen eine Atmosphäre, wo sie gesund aufwachsen können, wo sie nicht verwirrt werden von verschiedenen Stimmen. Ja, so hier hast du ein biblisches Beispiel von einer geistgeführten, geistgewirkten Spaltung und eine extrem gesegnete Spaltung, weil du weißt, was in Apostelgeschichte 19 dann passiert ist. Ephesus, eine der stärksten Gemeinden im Neuen Testament. Ja, und hier wurden die Fundamente gelegt, und die Fundamente wurden gelegt mit Absonderung. Von denen, die lästern, die widersprechen, die ihre eigenen Ideen über das Wort stellen wollten. Paulus wollte keinen religiösen Diskutierclub, sondern er wollte eine Schule haben, wo Jünger in die Reife geführt werden. Und da gibt es eine Richtung, und das war die Richtung des Wortes, die Richtung des Heiligen Geistes. Weil menschliche Ideen, menschliche Zusätze, menschliche Konstrukte, die dem Wort Gottes widersprechen, werden immer sich negativ auswirken. Sie sind nie Ergänzungen Viele Leute erzählen von der religiösen Landschaft wie einem bunten Blumenstrauß und da kommt diese Blume und da kommt diese Blume und alle zusammen bilden einen wunderschönen Strauß. Wir haben nichts gegen wunderschöne Sträuße. Aber Lüge und Wahrheit bilden keinen guten, wohlriechenden, angenehmen Strauß. Man kann das nicht vergleichen. Das ist ein schönes Bild aus der Natur oder aus dem Garten, aber was mit geistlichen Dingen nichts zu tun hat. Ja. Versöhnte Vielfalt. Ja. Nirgendwo sehen wir, dass Gott seine Knie beugt und Lüge willkommen heißt und sagt, das ist genauso richtig wie meine Wahrheit. Gott ist nämlich nicht pluralistisch gesinnt. Pluralismus bedeutet, einander widersprechende Ansichten gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Das ist Pluralismus. Das ist, was der Geist der Welt erzeugt. So sind Gesellschaften heute geprägt. Aber das Reich Gottes ist nicht pluralistisch. Wir haben nicht Satan und Gott im Himmel zusammen. Gott ist nicht pluralistisch. Gott ist sehr heilig einseitig. Weil er heilig frei und heilig froh und heilig gesund bleiben möchte. Halleluja. Und darum kann er sich mit dem, was krank macht, was kaputt macht, was Hässlichkeit, was Bosheit hervorbringt, nicht verbinden. Er wird das niemals tun. Er wird das niemals tun. Das widerstrebt seinem Wesen. 2. Korinther Kapitel 6. Paulus ist ganz, ganz klar, dass der Gott, der uns gerufen hat, dem wir dienen, gegen Vermischung ist. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Gläubige werden Gerechtigkeit genannt, Ungläubige werden Gesetzlosigkeit genannt. Gesetzlosigkeit bedeutet nicht, dass jeder von morgens bis abends nur Böses tut. Gesetzlosigkeit ist eine Gesinnung, Gottes Wort nicht zu ehren, nicht zu achten, nicht zu respektieren. Also ein Gesetzloser kann karitative Dinge tun, kann gute Taten tun, ja, aber er erkennt die Herrschaft Gottes nicht an. Das ist Gesetzlosigkeit. Welche Gemeinschaft? Licht mit Finsternis. Und immer ist die Frage natürlich, die Antwort, keine. Licht und Finsternis haben keine Gemeinschaft. Weil wenn du Licht und Finsternis mischen würdest, schwarz und weiß, was kommt dann raus? Grau, ein Zwielicht, aber keine Klarheit. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Ein göttliches Gebot. Warum sollen wir uns absondern von Vermischung? Weil wir in der ganzen Fülle Gott als unseren Gott erleben wollen. Und dazu ist notwendig, dass wir uns absondern. Sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Finsternis ist unrein, Gesetzlosigkeit ist unrein, Götzenbilder sind unrein. Rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. So will man unvoreingenommen, ohne Ideologie, ohne Zuflüsterungen des Geistes der Welt diesen Text auf sich wirken lässt. Gott sagt entweder oder. Diese Dinge gehören nicht zusammen und ihr sollt euch absondern, ihr sollt wegkommen von diesen Dingen und nichts damit zu tun haben. Weil wie gesagt, alles was nicht rein ist, was nicht wirklich von Gott kommt, an Ideen, Konstrukten, Lehren, Praktiken und so weiter, bringt immer Probleme, bringt immer Leid, bringt immer Schmerzen und vor allen Dingen das Allerwichtigste, es bringt Gott keine Ehre. Es bringt Jesus keine Ehre, wenn Menschen Maria wie eine Göttin verehren, ihr sogar den Titel Himmelskönigin geben. Wir haben ja irgendein Anbetungslied, wo Jesus genannt wird, Himmelskönig, das liebe ich so. Weil ich mir immer vorstelle, ja, das ist Jesus zu verherrlichen und ein Hieb gegen diesen Geist, der sich Himmelskönige nennt. Und wir erklären, wer der wahre Himmelskönig ist. Und es gibt keinen anderen. Und wenn er eine Braut hat, dann ist das nicht die Königin, sondern das ist die Gemeinde. Halleluja. 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 Wir haben das Beispiel im Galaterbrief, wo Menschen das Evangelium verlassen oder es ersetzen, teilweise ersetzen mit menschlichen Ideen und Praktiken und Regeln. Und was sagt Paulus? Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr seid abgetrennt von Christus. So, man kann gläubig sein, aber die lebendige Beziehung mit Jesus verlieren. Durch falsche Praktiken. Durch Ideen und Prinzipien und Regeln, die vom Menschen aufgestellt sind und die nichts zu tun haben mit dem Gehorsam Gott gegenüber. Abgetrennt von Christus. Lass uns einmal gehen zu diesem so wichtigen Brief, wo dieses Thema behandelt wird. Bleiben in der Gnade. Eine Passage, die zunehmend in Vergessenheit gerät, weil sie so wenig hineinpasst in die Strömungen, die aktuellen Strömungen. Galater Kapitel 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur. Also, wenn da eine Botschaft gebracht wird, die nicht dem Evangelium entspricht, dann bringt es Verwirrung. Es bringt nicht Bereicherung, es bringt nicht Segen, es bringt nicht Ergänzung, es bringt nichts Positives, es bringt Verwirrung. Und Gott ist kein Gott von Verwirrung, Gott ist ein Gott von Klarheit, von Eindeutigkeit. Wir haben vorhin in der Anbetung so sehr sein Wort gerühmt. Warum können wir ihm vertrauen? Weil sein Wort in Ewigkeit steht, weil sein Wort sich nicht ändert. Wir müssen nicht sagen, ja, es steht zwar geschrieben, aber wer weiß, wie er es heute meint. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Das ist unser Gott. Deswegen kann ich ihm vertrauen, weil er gesagt hat, was er meint, und er meint, was er sagt. Und um den letzten Zweifel auszuräumen, hat er es noch schriftlich gegeben. Was wollen wir noch mehr? Gott ist klar und eindeutig. Und er braucht keine Ergänzung. Gottes Botschaft braucht keine Ergänzung und schon gar keine, die dem, was er gesagt hat, widerspricht. Also das sind Menschen, die wollen das Evangelium des Christus umkehren. Und hier haben wir eine so herausfordernde Aussage, an der viele sich stoßen oder aber am besten diese Passage ignorieren und nicht mehr anschauen und auf sich wirken lassen. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. So, was ist der Maßstab? Das Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Jede Verkündigung muss sich daran messen. Und was damit nicht übereinstimmt, ist nicht zu akzeptieren. Und wer das bringt, Paulus sagt, der ist verflucht. In der katholischen Kirche gibt es auch viele Flüche. Wusstest du das? Ja? Es gab ein Konzil als Antwort auf die Reformation, das Konzil von Trient. Und dort haben sie eine ganze Liste, Dutzende von Flüchen aufgelistet, die bis heute gelten. Die kannst du nachlesen in dem Buch, was allgemein genannt wird, Neuner Ros, das sind die beiden Autoren. Und das ist das Standardwerk für die Ausbildung von kirchlichen Mitarbeitern in der katholischen Kirche. So, das ist nicht irgendein Hans Franz, der das geschrieben hat, sondern es ist das offizielle Standardwerk für die Ausbildung von Menschen im kirchlichen Dienst. Und da findest du ein Kapitel über die Flüche von Trient. Nur zwei, drei, die ich mir gemerkt habe. Verflucht ist jeder, der sich seines Heils gewiss ist. Das ist offizielle katholische Doktrin, weil in der katholischen Lehre gibt es keine Heilsgewissheit. Es gibt keine Heilsgewissheit. So, was ist das für eine frohmachende Botschaft? Ja? Der letzte Papst, der gestorben ist, nicht der zurückgetrieben ist, der davor, er wurde gefragt, ob er denn weiß, dass er in den Himmel kommt. Und er hat ganz klar gesagt, er weiß das nicht. Niemand kann das wissen. Verflucht ist, wer sich seines Heils gewiss ist. Verflucht ist, wer sagt, dass man die kleinen Säuglinge nicht taufen soll. Das sind zwei von einer ganzen Liste. Es gibt noch mehrere, die ich jetzt gerade nicht parat habe, aber hol dir den Neuner Ros, habe ich mir auch für 95 Cent geholt. Gibt so Antiquariats, da kann man Bücher, viel mehr sollte man dafür nicht ausgeben, kann man kaufen. Und dann hat man die Originalquellen und kann das belegen mit Menschen. Aber ich habe festgestellt in meinen Diskussionen, ich bin einige von nationalen Leitern begegnet im Gespräch und wollte mit ihnen über diese Dinge reden. Und ich habe festgestellt, sie wissen nicht, was katholischer Glaube ist und sie wollen es nicht wissen. Sie wollen es nicht wissen. Und ich habe ihnen einige Zitate gebracht. Sie schauten mich mit so großen Augen an und sagten, der eine sagte, das war doch im Mittelalter so. Als wenn sich die katholische Kirche seit dem Mittelalter zum Besseren entwickelt hätte. Jeder, der sich auskennt mit katholischem Glauben, weiß, dass sie noch schlimmer heute ist in ihren Vorstellungen als im Mittelalter. Sie haben heute die Mariendogmen, die gab es im Mittelalter nicht. Das fing erst 1800 noch was an mit den Mariendogmen. So, Paulus sagt, sein Evangelium ist der Maßstab und alles muss sich daran messen. Warum ist das der Maßstab? Weil er sagt, das habe ich nicht von Menschen, sondern das habe ich durch Offenbarung von Jesus bekommen. Das, was ich sage, sagt Paulus, ist der Wille Gottes. Es ist von Jesus. Das ist nicht meine Glaubensrichtung. Das ist nicht meine spezielle Prägung. Das ist nicht irgendeine kleine Sekte da von Antiochia oder irgendwas. Das ist vom Himmel. Das ist der Wille Gottes. Darum seine Kühnheit. Und er sagt, egal, und wenn ein Engel kommt, das heißt also sogar mit übernatürlichen Manifestationen, mit Beweisen, angeblichen Beweisen, übernatürlich, wenn die Botschaft anders ist, spielen die übernatürlichen Manifestationen keine Rolle. Das Urteil am Ende ist doch, es ist falsch, es ist nicht vom Himmel. Viele, viele Gläubige heute haben nicht diese Sichtweise. Sondern sie argumentieren, aber da passieren doch Wunder, da ist Goldstaub, da fallen die Engelfeder runter, da sind Diamanten und da sind Heilungen und da ist dies und da ist jenes. Übrigens, interessante Frage für mich als Vogelkundler, haben Engel auch Mauser? Weil Vögel wechseln einmal im Jahr ihr Federkleid, das hängt damit zusammen, dass die Federn verschleißen und die müssen erneuert werden. Verschleißen Engelfedern? Und brauchen die auch eine Mauser oder wie soll man sich das vorstellen? Hallo. Wenn übernatürliche Dinge geschehen und die Botschaft stimmt nicht mit dem Evangelium von Paulus überein, ist diese Geschichte zu verwerfen. Geh nach Lourdes und schau, wem gedankt wird für die Heilungen, die da passieren. Es ist immer Maria, 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 Maria. Das Prinzip ist ganz einfach. Wer das Wunder tut, will die Ehre. Wer das Wunder tut, bekommt die Ehre. So, natürlich gibt es Heilungen, übernatürliche Heilungen. Philippinische Geistheiler können mit ihren Fingern im Bauch operieren, ohne Skalpell. Aber es ist nicht die Kraft Gottes. Warum? Weil ihre Botschaft nicht ist, Jesus ist der einzige Retter. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, Paulus spricht hier dieses Thema an, ein anderes Evangelium. Wenn Menschen gute Werke tun müssen und hoffen, dass sie dann gerettet werden, das ist nicht das Evangelium von Paulus. Sondern Menschen sind gerettet und aus Dankbarkeit lernen sie einen Lebensstil von gute Werke. Aber die gute Werke haben nicht das Ziel, dass sie sich ihres Heils gewiss werden und dass sie ihr Heil verdienen. Das wäre völlig ohne Gnade. Und einer der Grundsätze ist durch Gnade, nur durch Gnade. Einer der Grundsätze von der Reformation, nur durch das Wort. nur durch Glauben. Das waren drei Grundsätze der Reformation. Und die waren gut. Dass sie dann selber das nicht eingehalten haben, ist eine andere Sache. Aber die Grundsätze waren gut. Die Grundsätze waren gut. Und das sollten auch unsere Grundsätze sein, weil das direkt aus der Lehre von Paulus kommt. Nicht durch Werke, sondern durch Gnade, durch den Glauben. Und auf der Grundlage des Wortes. Die katholische Kirche definiert ihren Glauben, er kommt, oder so sagen sie, es ist nicht ganz wörtlich, der katholische Glaube speist sich gleichermaßen aus der Heiligen Schrift und der Tradition. Deswegen hat Luther gesagt, nein, nur das Wort, weg mit den ganzen Traditionen. Das war der Protest, nur das Wort. Und was sie nie definiert haben in der Praxis, zeigen, wie sie es meinen, was passiert, wenn die Tradition dem Wort widerspricht. Sie sagen, der Glaube kommt aus dem Wort und aus der Tradition. Aber was passiert, wenn die Tradition dem Wort widerspricht? Nun, die Praxis beweist es, es gilt die Tradition und nicht das Wort. Und das war der Protest von Luther. Nein, zurück zu dem, was Gott gegeben hat. Zurück zum geschriebenen Wort. Der Glaube kommt aus dem Wort. Schauen wir uns noch eine andere Schriftstelle an. 2. Korinther, Kapitel 11. Dort haben wir das Herz von Paulus, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war das Ziel, das war seine Motivation. Jesus soll eine Braut bekommen und die muss vorbereitet werden und sie muss keusch sein. Das heißt also, sie hat nichts mit irgendwelchen anderen, sondern sie bewahrt sich auf für ihren Ehemann. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. So diese Gesinnung der keuschen Jungfrau wird hier genannt Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Dieses Wort Einfalt kannst du nachschlagen in jedem griechischen Wörterbuch und es heißt Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist die Einfalt gegenüber Christus. Einfach, wir wollen nichts verdrehen, wir haben keine eigene Agenda, wir wollen nicht ihn benutzen, um unsere Ziele durchzusetzen, sondern wir unterordnen uns ihm und sagen, er ist Herr, er darf regieren und sein Wort gilt. Und wenn er A sagt, meint er A und dann meine ich auch A. Und sage nicht, er hat A gesagt, aber ich habe studiert und ich kann euch erklären, er meint eigentlich B. Das wäre das Gegenteil von Aufrichtigkeit. Und wenn du einmal Theologen gehört hast, dann wird dir schlecht werden bei manchen, weil sie so eine Kunst entwickelt haben, gedankliche Salti zu machen und Sprünge zu machen und Konstrukte zu machen, dass aus dem ganz klaren Sachverhalt auf einmal etwas ganz, ganz anderes wird. Und es ist ekelhaft, sich das anzuhören. Ekelhaft. Wenn du ein Beispiel brauchst, dann empfehle ich dir, zu YouTube zu gehen. Da gibt's auch informative Sachen, nicht nur Blödsinn. Gib ein, Zollitsch leugnet, das reicht schon. Da kommt als erstes ein Video, ein Interview mit dem Erzbischof Zollitsch. Der war bis vor kurzem der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz. Jetzt haben sie einen neuen gewählt, der moderner ist, der flotter ist, der irgendwie mehr hermacht. Und dort in dem Interview zu Ostern wird Zollitsch gefragt über die Bedeutung des Todes Jesu auf Golgatha. Und er sagt ganz klar, man kann heute nicht mehr sagen, dass Jesus vom Vater für unsere Sünden gestorben ist. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist keine Sache am Rande. Das ist das Zentrum. Wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, dann gehen wir alle in die Hölle. Weil wir können nicht dafür bezahlen. Wir werden bestraft werden. Und bis zum heutigen Tage, das Interview ist schon ein paar Jahre zurück, gibt es kein Lehrzuchtverfahren gegen ihn. Normalerweise nach den Ordnungen der Kirche, ein Heretiker muss sich vor Gericht verantworten und er wird eben konfrontiert mit der Lüge, die er gebracht hat. Das kannst du lesen, das ist öffentlich, kannst du dir anschauen und niemand kümmert sich darum. Wenn irgendjemand dir sagt, Jesus ist nicht für deine Sünden gestorben, dann weißt du eins, dieser Mensch ist nicht dein Bruder oder deine Schwester. Wer das leugnet, ich meine, wir können verschiedene Meinungen sein. Du glaubst über Entrückung, die ist vor der Trübsal. Ich glaube, die ist am Ende. Werden wir sehen. Aber ist Jesus aus Solidarität, hat er gelitten, weil wir leiden, das Leben ist schwer. Und Gott sagt, na dann zeige ich mal, ich bin solidarisch mit der leidenden Menschheit und lass meinen Sohn auch leiden. Oder hat er die Sünde der Welt getragen? Das macht einen himmelweiten Unterschied. Und diese Dinge kann man nicht miteinander verbinden. Man kann nicht. So, wenn eine Kirche das leugnet, man kann nur sagen, Herr, erbarme dich, gib ihnen Licht. Aber weswegen soll ich mich mit ihnen versöhnen? Ich bin nicht unversöhnt. Sie glauben die Lüge, ich glaube die Wahrheit. Wir gehen völlig verschiedene Wege. Ich bin nicht in einem persönlichen Clinch. Das ist, was viele Leute sofort unterstellen. Wenn du nicht übereinstimmst mit katholischen Irrtümern, dann bist du ein Katholikenhasser. Jemand rief mich an und sagte, oh, ich habe gehört, Sie haben Probleme mit Katholiken. Ich sage, nein. Aber Katholiken haben Probleme mit meiner Lehre. Ich bin doch nicht gegen Katholiken. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, dass Gott Ihnen die Augen öffnet, dass Sie aus dieser Versklavung herauskommen, dass Sie die Wahrheit sehen und dass Sie dem Wort mehr glauben als Ihren geistlichen Leitern. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und dass Sie Gewissheit Ihres Heils haben, dass Sie aus Ihren okkulten, dämonischen Bindungen herauskommen, wenn Sie in diese Marien- und Heiligenanbetung verwickelt sind und so weiter. Ich bin doch nicht gegen Katholiken. Aber das ist der Trend der Welt. Wenn du mit jemandem nicht übereinstimmst, bist du gegen ihn. Ein Beispiel auf anderer Ebene ist, wenn du mit Homosexualität nicht übereinstimmst, dann bist du homophob. Das heißt, du hast ein Problem, du hast Vorurteile gegenüber diesen Menschen mit dieser Orientierung. Und in derselben Weise wird dann uns unterstellt, wenn wir sagen, nein, das Wort. Und nichts als das Wort. Ich muss mich halten an das Wort und du musst dich auch halten an das Wort. Dann wird gesagt, du bist ein Katholikenhasser. So, wir sehen schon die Atmosphäre, in der wir uns bewegen. Und sehr bald wird aus dieser Sichtweise werden praktische Handlungen kommen. Ich glaube nicht, dass es noch 10 Jahre dauern wird, bis wir spürbare, sichtbare Erfahrungen von Verfolgung machen von religiöser Seite. Ich glaube nicht, dass es noch so lange dauert. Vielleicht doch, vielleicht irre ich mich, aber wenn man anschaut, in welchem Tempo die Dinge sich entwickelt haben in den letzten Jahren, ja, dann kannst du ganz klar sehen, hier wird eine Ideologie verbreitet durch die Medien und die eben damit nicht übereinstimmen. Das sind die Bösen. Das sind die, die eben Hassdelikte. Gibt ja heute schon Gesetze. Ja. Und das wird alles noch mehr zunehmen. Ja. Im Moment sind wir in der Phase, wenn diese ökumene Geschichte angeht, der Einladung, der Werbung. In der Phase sind wir jetzt. Komm doch, das ist doch toll, ist doch schön, wenn wir alle zusammen sind. Und die Grabenkämpfe hören endlich mal auf. Und endlich ist Frieden. So lange Zeit war Streit. Und jetzt ist der Streit zu Ende. Jetzt ist doch alles wunderbar. Komm doch, mach doch mit. Sei doch nicht so engstirnig. Sei doch nicht so intolerant. Sei doch nicht so gesetzlich. Heute versteht man das Wort gesetzlich als jemand hält sich entschieden an das Wort. Der Begriff gesetzlich bedeutet bei Paulus etwas total anderes. Aber die Leute sind so verwirrt und sie reden Dinge, die sie nicht aus der Bibel begründen, sondern sie benutzen Worte und meinen etwas ganz anderes. Wenn jemand sagt, ich will rein leben, ich will Gott gehorchen, ich will Gott die Ehre geben, dann in Augen von vielen bist du eng und bist du gesetzlich. Das ist die Atmosphäre, weil heute ist eine Gnade, die so groß ist, dass alles geht. Und das ist nicht die Gnade Gottes. Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. So, die Brautgesinnung ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradheit gegenüber Christus. Und daraus will der Teufel Menschen abziehen. Und wie tut er das? Durch einen anderen, durch die Verkündigung eines anderen Jesus. Verkündigung eines anderen Jesus. Verkündigung eines anderen Evangeliums. Ich spring mal hier gerade und gib dir mal hier ein Zitat, damit du nicht denkst, ich hacke immer nur auf den Katholischen rum, jetzt kommen die Evangelischen dran. Das war auf dem Kirchentag. Da gab es eine Podiumsveranstaltung zum Thema Glaubensbekenntnis. Und dort äußerte sich ein Mensch, der ist Superintendent in der evangelischen Kirche im Ruhestand, Herbert Koch. Und er sagte, das Glaubensbekenntnis sei für ihn eine, Anführungsstriche, fundamentalistische Zumutung, Anführungsstriche, und ein wesentlicher Grund für die rückläufige Teilnahme an Gottesdiensten. Höchstens 10% der evangelischen Mitglieder glaubten noch an die Jungfrauengeburt und weniger als jeder dritte Protestant, dass Jesus Gottes Sohn sei. Hauptschwierigkeit sei für ihn die übernatürliche Biografie Jesu, auch wieder in Anführungsstrichen. Die Jungfrau, sagt so Koch, die Jungfrauengeburt sei eine fromme spätere Legende. Zudem sei Jesus Analphabet gewesen. Der Jesus des Neuen Testamentes hat in Sand geschrieben, so der konnte schreiben. Er hat da nicht irgendwas gekritzelt, er hat geschrieben. Aber diese Leute haben herausgefunden, dass Jesus ein Analphabet war. In Nazareth hat er die Schriftrolle genommen und hat gelesen. Analphabeten können nicht lesen. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Ja. So, er glaubt offensichtlich einen anderen Jesus. Das ist nicht der Jesus der Schrift. Er hat irgendeinen anderen Jesus vor Augen. Aber es kommt noch besser oder schlimmer. Also, die Jungfrauengeburt, eine spätere Legende, zudem sei Jesus Analphabet gewesen, auch rechne er nicht mit der Wiederkunft Christi zum jüngsten Gericht. Koch, die Kirche rechnet sicher mit allerlei, aber auf keinen Fall mit der Wiederkunft Christi. Und auch gegen diesen Mann läuft kein Lehrzuchtverfahren. Er ist einer der führenden Leute der evangelischen Kirche. Was soll es bringen, sich mit solchen Menschen zu verbünden und zu vereinen oder, wie Sie das sagen würden, zu versöhnen? Versöhnung ist immer ein persönlicher Konflikt. Du hast mir Unrecht getan, jetzt muss ich dir vergeben und wir können arbeiten, um die Beziehung wiederherzustellen. Aber wenn jemand Lügen erzählt und ich glaube die Wahrheit, ich muss mich nicht mit dem versöhnen. Ich kann aus lauter Liebe hingehen und sagen, hallo, wach auf, komm zur Wahrheit, das ist brandgefährlich, was du da tust. Aber das ist kein Fall von Versöhnung, das hat mit Versöhnung überhaupt nichts zu tun. Da wird ein Begriff völlig verkehrt benutzt. Koch forderte dazu auf, von den Quäkern zu lernen. Diese lehnten Dogmen ab, weil diese abgrenzen und andere ausschließen und daher nicht dem Frieden dienten. Und die neue Ideologie ist, Gott schließt niemanden aus. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott widersteht dem Stolzen. Und wer in seinem Stolz und in seiner Gegnerschaft gegen Gott verharrt, wird am Ende im Feuersee landen. Das ist, was die Bibel sagt. So diese Idee, Gott schließt niemanden aus, die Liebe vereint alles. Das kannst du lesen bei Focolare, eine große, einflussreiche Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Da steht auf der Website, alle Menschen sind Kinder Gottes. Sorry, das ist nicht, was die Bibel sagt. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes sind die, die durch den Geist Gottes von Neuem geboren sind. Die das Werk von Golgatha erkannt und angenommen haben. Die sind Kinder Gottes. Alle anderen sind von Gott geliebt und er möchte sie erretten. Aber sie sind nicht seine Kinder. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das Christentum behaupte eine unendliche Überlegenheit über andere Religionen. Es müsse jedoch auf seine Absolutheitsansprüche verzichten. Die Christen sollten Jesus das sein lassen, was er wirklich war, ein großer Prophet und Weisheitslehrer, so Koch. Sorry, wenn das deine Überzeugung ist, ist dieser Mensch nicht mein Bruder. Und wenn du an dieses Buch glaubst, ist er auch nicht dein Bruder. Man kann nicht Christ sein im Sinne des Neuen Testamentes und ablehnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Gott im Fleisch gekommen. Wer das nicht hat oder wer das nicht anerkennt, sagt Johannes, der hat Gott nicht. Wer nicht anerkennt, dass Jesus Gott ist, der im Fleisch gekommen ist, hat Gott nicht. So, was sollen dann solche Sprüche von diesem großen Leiter, den ich vorhin zitierte? Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die evangelische Kirche Teil des Leibes Christi ist. Welch eine Verwirrung! Die evangelische Kirche Teil des Leibes Christi? Keine Kirche, menschlich organisierte Kirche, ist Teil des Leibes Christi, sondern alle Menschen in dieser Kirche oder in jener Kirche oder in jener Kirche, die von Neuem geboren sind, die sind Teil des Leibes Christi. Aber eine Kirche, die solche Dinge verbreitet, zu benennen als Teil vom Leib Christi, das zeigt einfach, dass jemand völlig verwirrt ist, dass jemand biblische Prinzipien überhaupt nicht versteht. Können wir uns einen Paulus vorstellen, der sagt, hey, komm, wir müssen zusammenarbeiten, wir bauen das Reich Gottes. Du glaubst nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, du glaubst nicht, dass er für unsere Sünden gestorben ist, aber wir brauchen einander, komm, du hast was, was ich brauche, ich habe was, was du brauchst, komm, wir arbeiten zusammen, lass uns verbünden. Kannst du dir einen solchen Paulus vorstellen? Niemals. Er hätte gesagt, du musst errettet werden. Lass mich erklären, wer Jesus ist, was es bedeutet, an ihn zu glauben. Hör die Botschaft vom Kreuz. Du musst von Neuem geboren werden. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das würde Paulus mit solchen Menschen sagen. Und sich nicht mit ihnen verbünden und Einheitsfeiern feiern und auf der Bühne stehen und Händchen halten und singen, Vater, mach uns eins und lauter solche seelischen Geschichten. Da würde sich der Teufel auch noch in die Reihe stellen. Und wir können mit ihm auch noch Händchen halten. Hallo. Für Frieden ist er auch. Und Gutes tun möchte er auch. Wir leben in einer Zeit der Verwirrung. Und immer weniger Menschen sind bereit, in den Bahnen der Bibel zu denken. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht lesen können. Sondern es hat etwas zu tun mit Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Mit der Angst, ausgegrenzt zu werden. Mit der Angst, leiden zu müssen für unseren Glauben. Und darum ist es so extrem wichtig, ihr Lieben, dass wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Und dass wir ihn so lieben, dass wir bereit sind, zu ihm zu stehen unter seinen Bedingungen. Und dass wir bereit sind, dafür zu leiden. Das ist die Gesinnung, die wir sehen am Ende in der Brautgemeinde in der Endzeit. Ja. Sie haben Satan überwunden. Sie haben durch das Wort ihres Zeugnisses, das Blut des Lammes, sie haben Satan wirklich unter ihren Füßen gehabt, aber ihr Leben gelassen. Haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja, was haben sie dann geliebt? Jesus. So fing die erste Christenheit an und so wird die letzte Christenheit aufhören. Das ist wahrer Glaube. Von Jesus heißt es, er war ein treuer Zeuge. Jesus, der treue Zeuge. In Offenbarung finden wir das. Treuer Zeuge von was? Johannes 18. Ich bin dazu geboren, da geht es um die Frage, ja, bist du ein König? Und dann sagt er, du sagst es zu Pilatus, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Das war die Gesinnung Jesu. Er ist gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Wir sind seine Nachahmer. Was bedeutet das? Wir werden für die Wahrheit stehen. Wir werden für die Wahrheit Zeugnis geben. Jesus sagt, Wenn wir sein Wort festhalten oder wenn wir nicht sein Wort festhalten würden, würden wir ihn verleugnen. An Jesus zu glauben, ihn nicht zu verleugnen, heißt sein Wort festhalten. Man kann nicht an Jesus glauben und sein Wort loslassen. Das kann man nicht, das passt nicht zusammen. Offenbarung 3,8, du hast eine kleine Kraft, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. So, wie haben sie den Namen Jesu nicht verleugnet? Indem sie festgehalten haben am Wort. Würdest du hier diesen Superintendenten Koch fragen, verleugnest du Jesus? Was würde der sagen? Nein, natürlich nicht. Er glaubt an Jesus. Aber das ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testamentes. Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Das Christentum behauptet keine Überlegenheit über andere Religionen. Das ist so dummes Zeug. Das Christentum ist keine Religion. Christsein ist eine Beziehung zum wahren Gott. Und der ist allen anderen überlegen, allen Religionen und Ideologien und Glaubensvorstellungen überlegen. Er ist überlegen. Und dafür kann er nichts, das ist nur einmal so. Ja? Da muss man ihn nicht wegen der Arroganz anklagen, es ist einfach so. Ja? Aber heute geht dieses Gespür für Wahrheit immer mehr verloren. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist arrogant. Und die Leute nehmen daran Anstoß. Ja, was soll er denn sagen? Soll er sagen, ich bin nicht der Weg zum Vater? Das wäre ja gelogen. Er ist der Weg zum Vater. Und Menschen wollen heute argumentieren und wollen irgendwie Glauben als etwas Subjektives betrachten. Und ich habe Recht auf meine Ideen. Und wenn du dem widersprichst mit der Bibel, dann bist du arrogant und du bist intolerant. Ja? Und das ist wie ein kleiner Schüler, der kommt zum Lehrer, sagt, ich protestiere, 2 und 2 ist nicht 4. Nein, das ist bei mir 5. Ich habe auch eine Meinung. Ich kann auch schon denken, ich kann schon zählen. Ja? Soll der Lehrer aus Liebe und aus Toleranz auf dieses Niveau kommen und sagen, na gut, bei mir ist 2 und 2 4, aber wenn das für dich 5 ist, ist das auch in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung. Wenn das bei Ihnen einrastet, 2 und 2 ist 4, der wird sein Leben lang in der Lehre und bei der Steuererklärung und bei allen möglichen praktischen Dingen des Lebens enorme Probleme bekommen. Der muss akzeptieren, 2 und 2 ist 4. Es geht nicht anders. Und Wahrheit ist nicht diskutierbar. Wahrheit ist nicht verhandelbar. Wenn Jesus der einzige Name ist, in dem Menschen gerettet werden, dann ist das nur einmal so. Das kann man nicht irgendwie relativieren und sagen, ja, aber was ist jetzt mit dem Moslem? Und die dienen doch auch Gott und guck mal, 3-mal am Tag beten die oder 5-mal sogar, weiß gar nicht genau. Hallo. Wahrheit ist Wahrheit. Und wir können auch nur zur Wahrheit stehen, wenn wir gleichzeitig Nicht-Wahrheit, sprich Lüge, als Lüge behandeln. Wir stehen nicht zur Wahrheit, wenn wir Lüge gleichwertig neben unsere Wahrheit stellen. Dann stehen wir nicht zur Wahrheit. Zur Wahrheit zu stehen heißt, das, was der Wahrheit widerspricht, auch so zu kennzeichnen und zu behandeln. Lüge und Wahrheit passen nicht zusammen. Und die werden niemals eine Einheit eingehen. Niemals. So, lasst uns einige Anweisungen anschauen, die die Apostel erlassen haben in Bezug auf diese Fragen. 2. Johannes, Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, welche Lehre? Die Lehre des Christus. So nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Jesus nicht zu akzeptieren, seine Lehre zu widerstehen, sind böse Werke. Das ist, wie die Bibel das sieht. Und viele denken nicht Dinge durch. Sie würden zum Beispiel sagen, ja, Mensch, guck mal, Streit um die Taufe. Die einen taufen so, die anderen taufen so, die einen taufen Babys, die anderen taufen Erwachsene. Aber alle taufen doch, ist doch gut. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und dann ist doch gut. Und da gibt's Vielfalt. Und das lasst doch mal jetzt versöhnt sein. Und dann dürfen die einen so und dann dürfen die anderen so. Das ist die Gesinnung heute. Und Menschen haben die Idee, es geht ja nur um äußere Praktiken. Und sie verstehen nicht, aus einer falschen Taufe kommt zwangsläufig eine falsche Kirche. Wenn du Babys taufst und die damit zu Gottes Kindern erklärst, dann hast du eben als Ergebnis nachher eine Kirche, die überwiegend aus Ungläubigen, Unerretteten besteht. Und nur zufälligerweise gibt es ein paar Bekehrte dann da drin. Aber die Kirche in sich vom System her ist so angelegt, dass sie Unbekehrte in ihrer Mitte hat. Und die können die Karriereleiter aufsteigen, können studieren, können erfolgreich sein im praktischen Leben, im Management und so weiter und können hohe Positionen, Bischöfe und sonst irgendwas erreichen in diesem System. Und das nennt sich alles christlich, aber das hat mit der Gemeinde, von der Jesus geredet hat, überhaupt gar nichts zu tun. Nur die Worte sind gleich. Es gibt im Neuen Testament keine Gemeinde, die zum Teil aus Gläubigen und zum Teil aus Ungläubigen besteht. Das gibt es nicht. Das ganze Konzept von Gemeinde ist, sie sind herausgerettet aus der Welt. Ekklesia, herausgerufen aus der Welt. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? So, wir kommen von oben, wir sind vom Himmel. Und wir haben eine völlig andere Genetik, ein völlig anderes Leben. Und das ist, was viele nicht vor Augen haben. Aus einer falschen Taufe kommt eine falsche Kirche. Und aus einer falschen Kirche kommt eine falsche Einheit. Das setzt sich doch einfach fort. Es fängt mit einem Irrtum an und darauf kommt der nächste Irrtum und darauf kommt der nächste Irrtum. So, wie weit wollen wir da mitgehen? Überhaupt nicht. Wir gehen mit diesem Wort. Und jeder, der von Neuem geboren ist, jeder, der sagt, Jesus ist mein Herr, ist unser Bruder, ist unsere Schwester. Aber das hat doch nichts zu tun mit der Akzeptanz seines religiösen Dachverbandes, in dem er ist, und die haarsträubende Dinge verbreiten, die gegen das Wort Gottes sind. Indem wir den Menschen als unseren Bruder anerkennen. In keiner Weise erkennen wir das Ding, was er Kirche nennt, an. In keiner Weise dürfen wir gar nicht. Wir dürfen das nicht, weil wir sonst Jesus verraten würden. Und eine sehr, sehr wichtige Frage ist, ja, wofür sind dann all die Märtyrer gestorben? Wofür sind die Reformer verbrannt worden? War das alles ein Irrtum? Ist heute irgendwie da gar kein Unterschied mehr zwischen Wahrheit und Lüge? Hallo, das sind Fragen, damit muss man sich beschäftigen. Und was ist mit Menschen in Äthiopien, die von Neuem geboren sind und ihre größte Widersacher ist die koptische Kirche, die sie verfolgt. Mit diesen Kirchenfürsten sitzen wir dann hier zusammen an einem Tisch und feiern Einheit und da quälen sie unsere Brüder und Schwestern. Vor ein paar Wochen sind eine ganze Dutzend von brasilianischen Pastoren gekommen nach Berlin und haben dort in verschiedenen Gemeinden gedient und haben erzählt von dieser gewaltigen Erweckung, die zur Zeit in Brasilien passiert. Und der eine Pastor erzählt im Pastorenkreis, und die größte Herausforderung, die größten Widerstand bekommen diese Gläubigen von der katholischen Kirche. Mir lag schon auf der Zunge, weil in diesem Pastorenkreis ist auch eine Verwirrung. Mir lag auf der Zunge zu sagen, ja, aber wie? Der Papst umarmt die doch jetzt alle und ist doch jetzt alles gut und er sehnt sich doch von Herzen nach ihnen. Verstehen wir, das ist alles Propaganda. Das hat mit den Realitäten vor Ort nichts zu tun. In Russland, die orthodoxen Priester verfluchen pfingstlich charismatische Gläubige von der Kanzel. Und dann sagen sie, komm zum Gespräch, wir wollen eins werden. Hallo? Im Krieg ist die Regel, also erst Waffenstillstand und dann Friedensgespräche. Wie können wir Friedensgespräche führen, während nur noch gleichzeitig aus allen Rohren schießt? Was soll denn das? Was ist denn das für eine Gesinnung? Verwirrung, Verwirrung, Verwirrung. Und die einzige Möglichkeit, aus dem herauszukommen, ist, am Wort zu bleiben. Sola Scriptura, nur die Schrift. 1. Timotheus 3, 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen sollst, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und mit endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Was für ein Auftrag hat Timotheus hier? Einheit zu feiern mit den Schwätzern? Sich zu verbinden mit denen, die das Gegenteil sagen von dem, was Paulus gesagt hat? Nein, du selber musst dabei bleiben, nichts anderes zu lehren. Und du musst den anderen sagen, sie dürfen nichts anderes lehren. Und versuch einmal in einer ökumenischen Leiterversammlung das durchzusetzen. Versuch einmal zu sagen, also ich glaube, die Taufe, die ich in der Bibel finde, ist die richtige Taufe und die ist auch genauso gültig für dich. Und Jesus hat dir geboten, du musst dich taufen lassen. Und er hat nie etwas von deiner Babytaufe erzählt. Versuch das einmal in einem ökumenischen Zirkel zu machen. Das sprengt sofort den Rahmen. Weil dieses Ding funktioniert auf der Gesinnung, du hast Recht und ich habe Recht. Du kannst das Gegenteil sagen von was ich sage, aber sage nicht, was ich zu glauben habe. Ich weiß das selber und du hast kein Recht, mir da reinzureden. Das ist die Idee. So funktioniert evangelische Allianz. So funktioniert Pro Christ. So funktioniert Ökumene. Du kannst deine Wahrheit haben. Kein Problem. Aber sag nicht, die ist verbindlich für alle. Aber was hat Jesus gesagt? Geht hin, macht zu Jüngern und tauft und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und dann hat er nicht gesagt, aber bei Babygetauften halt die Klappe und beuge dich und sag es auch gut. Das hat Jesus nicht gesagt. So wieso heute dieser falsche Respekt vor falschem Glauben? Wo kommt das her? Aus einem Mangel an Hingabe an das Wort Gottes. Da kommt es her. Und man ist mehr vom Geist der Welt geprägt als vom Heiligen Geist. Römer 16, 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. So, da war die erste Generation von Gläubigen, die waren gelehrt von den Aposteln. Und dann wurde ihnen gesagt, achtet auf die, die was anderes lehren, als das, was ihr von uns bekommen habt. Die richten Trennungen an. Trennungen richten nicht an, die zur Wahrheit stehen. Trennungen richten die an, die von der Wahrheit abweichen und die Lüge hochhalten. Die richten Trennungen an. Heute gibt es diesen Spruch, Lehre trennt, aber Gemeinschaft verbindet. Schon mal gehört? Gemeinschaft verbindet. So lass uns doch einfach Gemeinschaft haben. Wir lassen mal die strittigen Lehrthemen, die lassen wir beiseite. Ist das, was wir sehen in der Bibel? Nein, die ersten Jünger, sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Was kam vor Gemeinschaft? Die Lehre der Apostel. Erst kam die Lehre, dann kam die Gemeinschaft. Ist ja auch logisch, weil Lehre muss ja erstmal definieren, wie sieht denn Gemeinschaft aus? Da muss erstmal die Lehre sagen, also Lüge ist out. Konkurrenz ist out. Neid ist out. Ehebruch ist out. Und wir alle akzeptieren das und dann können wir Gemeinschaft haben. Wie können wir Gemeinschaft haben, wenn du glaubst, Ehebruch ist okay und ich glaube, es ist nicht okay? Was für eine Gemeinschaft werden wir haben? Das ist doch, was Paulus sagt. Licht und Finsternis können nicht zusammengehen. Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit können nicht zusammengehen. Du kannst beim ehebrechischen Bäcker Brötchen kaufen und ihn mit Respekt begrüßen. Aber du kannst nicht sagen, das ist mein Bruder und mit dem gehe ich jetzt. Wenn das dein Bruder ist, dann musst du ihm sagen, was du da tust, ist gefährlich. und es verunehrt Gott, hör auf zu sündigen, komm zurück zur Wahrheit. Das bist du ihm schuldig. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, musst du hingehen. Wenn du einen katholischen Menschen triffst und der betet zu Maria, du musst ihm sagen, dass er sich mit einem Geist einlässt und das ist Götzendienst und das ist hochgefährlich und das ist eine Beleidigung Gottes. Du bist ihm das schuldig. Wenn du das nicht tust, gehorchst du nicht dem Worte Gottes. So, wir können nicht sagen, das lassen wir beiseite. Ein großer Leiter hat gesagt, wenn da Christen sind, die haben Probleme bei den Katholiken, weil die haben ja die Maria, dann haben diese Leute, die damit Probleme haben mit der Maria, einen Mangel an Vaterliebe. Siehst du, wie die Sache geht? Also du hast ein Problem, der du doch zur Wahrheit stehen willst. Du hast einen Mangel an Vaterliebe. Was für eine Idee, was für eine Gesinnung. Das kann man sich nur aneignen, wenn man über Jahre und Jahre das geschriebene Wort Gottes ignoriert und Machtpolitik, Kirchenpolitik betreibt und versucht, sich seine Klientel zu sichern, versucht irgendwie Menschen um sich zu haben, denen man dient, aber die man nicht wirklich zu Jesus führt, weil es ein Deal ist, was wie ein Geschäft abläuft. Aber wir müssen Menschen zu Jesus führen. Und das heißt, zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und diese Definition, Christsein ist, jemand hat sich verpflichtet, er will jetzt lernen, er ist bereit zu lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Diese Definition findest du fast nirgendwo mehr heute. Deswegen kann ein großer internationaler Leiter sagen, der Papst liebte den Heiligen Geist. Ich habe mit einem Mann Gottes gesprochen und sage, ist es möglich, den Heiligen Geist zu lieben und gleichzeitig das Wort Gottes mit Füßen zu treten? Er schaut mich an und sagt, ja. Eine neue Definition von Liebe. Im Neuen Testament, Jesus zu lieben heißt, seine Gebote zu ehren, ihm zu gehorchen. Heute kann man ihn lieben, ohne sein Wort zu akzeptieren und sich unterzuordnen. Wenn das so weitergeht, es wird bald christliche Mafiosi-Vereine geben. Christliche Prostituierten-Vereine. Warum nicht? Die lieben auch Jesus. Nur auf ihre Art. Nicht so wie du, aber die haben auch recht. Das ist die Idee dahinter. Alle haben recht. So finden sie sich. Sie finden sich auf der Basis von, ich liebe dich, das heißt, ich bin loyal zu dir und ich mische mich in deine persönlichen Dinge nicht ein und ich werde nicht deinen Glauben kritisieren, weil das deine Privatsache ist und du umgekehrt mit mir und so sind wir eins. Diese Art von Einheit gibt es auch bei der Mafia. Das hat mit christlicher Gemeinschaft null zu tun. Christliche Gemeinschaft ist, wir haben Verantwortung füreinander, hab Acht aufeinander. Wenn ich den Bruder sündigen sehe, dann erwartet Jesus von mir, dass ich hingehe und ihn zurechtbringe. Mindestens es versuche. Wenn er es nicht annimmt, okay. Aber ich habe die Verantwortung, ihn darauf aufmerksam zu machen. Und aus dem Grund habe ich eine Reihe von Gesprächen geführt mit hochrangigen Top-Leitern aus unserem Land. Und ich habe festgestellt, sie kennen das Wort nicht. Sie kennen das Evangelium nicht. Es ist traurig. Titus 3, Vers 10, ein sektierischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Ein sektierischen, heretischen, ketzerischen Menschen. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht für deine Sünden gestorben, das ist Ketzerei. Und einen solchen Menschen sollst du ermahnen, nochmal ermahnen und dann weis ihn ab. Es steht nicht, verbünde dich mit ihm. Nimm ihn als deinen Partner. Bau mit ihm zusammen das Reich Gottes. Das Gegenteil steht hier. Es sind so klare, eindeutige Anweisungen. Meidet sie. Das ist, was das Wort Gottes sagt. 2. Timotheus 2. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Man kann nicht an Jesus glauben und fortfahren in Ungerechtigkeit. Wer an Jesus glaubt, muss aufhören mit Ungerechtigkeit. Das ist, was das Wort Gottes sagt. In einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, von den Gefäßen zur Unehre, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Weißt du, was hier steht? Wir werden aufgerufen zur Trennung. Wir werden aufgerufen, uns von denen fernzuhalten, die sagen, ich liebe Jesus, aber bin nicht bereit, ihm zu gehorchen und lebe mein eigenes Leben. Wir werden aufgerufen, diese Menschen zu meiden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und diese Anweisungen der Apostel in Bezug auf Gläubige mit falscher Lehre, darüber hörst du heute nichts mehr. Diese Dinge werden einfach unter den Teppich gekehrt, weil das würde Menschen zum Nachdenken bringen. Ja wie, was ist jetzt mit Schönstatt? Auf ihrer Website steht, sie rufen Menschen auf, ihr Leben Maria zu weihen. Ja, die müssen wir doch warnen, wir müssen die doch konfrontieren, müssen sagen, das ist total teuflisch, das ist total böse. Stattdessen werden diese Menschen hofiert, werden eingeladen, sprechen in freikirchlichen Bibelschulen und all diese Dinge passieren. Okay, jetzt zu unseren praktischen Konsequenzen, teilweise habe ich sie auch schon genannt. Wir folgen Jesus nach, weil wir von ihm erkauft sind und wir haben dieses Ziel. Wir wollen auch treue Zeugen der Wahrheit sein. Treue Zeugen der Wahrheit. Und wir wollen uns nicht irritieren lassen, ja, aber das bedeutet, es wird uns schlecht gehen. Das bedeutet, wir werden Probleme bekommen. Das hat Luther gewusst, als er vor dem Papst stand und hat gesagt, das ist die Wahrheit und dazu stehe ich. Ich kann nicht anders. Aber er hat Gott vertraut in dem Moment, hat gesagt, ich muss doch zur Wahrheit stehen, zu was denn sonst? Oder Johann Hus oder die englischen Pastoren, die umgebracht worden sind von der Bloody Mary. Das sind Menschen, die haben zur Wahrheit gestanden. Das einzige Ziel in den Verhören und der Folter war, sie sollten unterschreiben, dass in der Eucharistie, was nicht, Eucharistie ist nicht Abendmahl, Eucharistie ist etwas anderes. Studiere, was Eucharistie ist. Ja, warum muss bei der Eucharistie, also die Katholiken würden sagen Abendmahl, aber ihr Wort ist Eucharistie, warum muss bei der Eucharistie an der Stelle, wo die Oblate ist, wo das Brot ist, unter dem Altar ein Knochen sein oder eine andere Reliquie, eine Locke, Haarlocke oder irgendwas. Genau an der Stelle ist ein Geheimfach, ein Schubfach im Altar und das Ding muss dastehen, die Hostie muss dastehen, wo da unten der Knochen ist. Das ist ein Kirchengesetz. Es ist keine Eucharistie erlaubt ohne dieses Ding. Wusstest du das? Das kann man alles im Internet lesen. Deswegen im Krieg, der Priester, wenn keine Kirche war, hat ein Köfferchen. Und wenn der kam und hat im Haus Abendmahl gefeiert, dann hat er ein Köfferchen dabei gehabt und in dem Köfferchen war die Reliquie. Ein Überbleibsel von einem Heiligen, irgendein Knochen, ein Fingernagel oder eine Locke oder irgendetwas. Und dann wurde die Schublade vom Küchentisch aufgemacht, da wurde die Knochen reingetan, Schublade zu und da kommt die Hostie hin und dann geht's los. Ja, da wird einem schlecht. Das ist ja Totenkult. Das ist absolut ekelhaft, so etwas. Ja. Und wer es noch nicht gemacht hat, dem sei angeraten. Und falls er da auch Zweifel hat und denkt, das sind extreme Darstellungen, ich rate dann dringend, einmal KKK zu lesen, wenigstens auszugsweise. Das ist der Katechismus der katholischen Kirche. Da steht drin, was der Papst verlangt, was ein Katholik glauben muss. Das sind keine Vorschläge, sondern das wird verlangt, im Glaubensgehorsam anhangen. Solche Formulierungen findest du da. Früher, als ich mich mit diesen Dingen nicht beschäftigt habe, ich habe gedacht, ja, da gibt's ein paar Spinner, die beten zu der Maria und die katholische Kirche hat ihren Laden nicht richtig im Griff und ihr müsst mal irgendwie hart durchgreifen. Von oberster Stelle ist das verordnet. Maria wird verehrt als Himmelskönigin und Gnadenbringerin und was da alles für Titel sind. Und die Heiligen werden angerufen. Das ist kirchliche Order. Gibt's kostenlos im Internet. Katechismus der katholischen Kirche. KKK. Und wenn du da liest über die Autorität des Papstes, der das Recht hat, Dogmen zu erlassen, und wenn sie gegen die Bibel sind, wenn er ex cathedra spricht und ein Dogma erlässt, ist dieses Dogma gültig und muss von allen Katholiken akzeptiert werden. Und wenn sie auch alle kommen würden und sagen, aber die Bibel sagt das Gegenteil. Es muss geglaubt werden und akzeptiert werden, was der Papst sagt. Das ist katholisches Glaubensverständnis. Jetzt verstehst du, warum Luther protestiert hat, ja, gegen den Ablass und diese Vormachtstellung des Papstes und so viele andere Dinge. Das sind alles Dinge, die sind von Babylon hineingekommen, als die frühe Kirche, 3., 4., 5. Jahrhundert, abwich immer mehr vom Wort Gottes. Sind die alten Geschichten von Babylon alle dort hineingekommen. Es gibt ein Buch, was die Parallelen zwischen Babylon und der katholischen Kirche aufzeigt, mit dem Priestergewänden, mit dem Zölibat, mit all den verschiedenen Einzelheiten, die dort halt eine Rolle spielen. Es ist die Wiederauferstehung von Babylon. Ja. Die Marienverehrung ist erst um 400 noch was etabliert worden. Vorher gab es das nicht. Und interessanterweise in Ephesus, wo vorher die Diana regiert hat. Die waren clever, die haben gesagt, wir wollen unsere Diana wieder haben, wir nennen die Maria. Dann können sogar die Statuen stehen bleiben, wir machen nur ein anderes Schild dran. So ist das abgelaufen. Es gibt viel, viel Literatur darüber. Interessanterweise fast nur, oder soweit ich weiß, nur aus evangelikaler Richtung. Pfingstlich-Charismatische haben sich um diese Dinge nie beschäftigt. Ich weiß nicht warum. Und sie sind auch die Ersten, die bereit sind, auf diesen Einheitszug zu fahren. Und wir sind treue Zeugen der Wahrheit. Und wir stehen zur Wahrheit. Wir wollen nicht streiten. Wir hauen niemanden. Wir stechen nicht Reifen ab vom Bischof oder irgendwelche Dinge. Ja, schreiben keine beleidigenden Briefe. Aber mit Respekt stimmen wir nicht überein. In einer Haltung von Respekt sagen wir, sorry, aber ich glaube an dieses Buch. Ich glaube an die Wahrheit. Und du tust gut daran, das auch zu tun. Wir stehen zum Wort Gottes im persönlichen Leben. Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Ja. Was tust du, wenn Verwandtschaft dich einlädt zur Babytaufe? Was tust du? Solche Dinge passieren. Was machst du dann? Ich möchte keine Vermischung haben und ich möchte nicht den Eindruck geben, dass jemand von mir denkt, ich glaube, dass das eine Taufe ist. Taufe ist eine heilige Sache. Und nur Gott hat das Recht, Taufe Taufe zu nennen. Und wenn Menschen etwas erfinden und nennen, dass Taufe ist, das ist ihr Problem. Aber ich werde es nicht so nennen. Ich weigere mich, das Ding Taufe zu nennen. Deswegen spreche ich von Babybesprenkelung und kriege hässliche E-Mails. Das könnte ich dir vorlesen, wie Leute sich empören darüber, oder sie kommen auf die seelische Art, wie sehr sie verletzt sind. Ich pinkle auf ihren heiligen Glauben. Solche Dinge. Judas 3, ein wichtiges Wort. Also Vers 3 hat ja nur ein Kapitel. Ich war genötigt, 3b, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Was ist der ein für alle Mal überlieferte Glaube? Das ist der Glaube, den die Apostel von Jesus bekommen haben und den sie danach dann allen anderen Gläubigen gegeben haben. Das ist der einmal überlieferte Glaube. Nicht die Überlieferung der katholischen Kirche. Die haben das gleiche Wort, Überlieferung. Aber die Überlieferung ist nicht das, was die Apostel gesagt haben, sondern was spätere Kirchenväter sich ausgedacht haben. Für den Glauben zu kämpfen. Hier ist nicht der Kampf des Glaubens gemeint, sondern für den Glauben selber sollen wir kämpfen. Jesus nachzufolgen heißt, du bist ein Kämpfer für den Glauben. Da der, Prinz Charles ist Defender of the Faith, ja, Verteidiger des Glaubens. Das ist ein Titel, den er hat als Prinz von wo ist er? Weiß ich nicht. Irgendwoher, jedenfalls. Defender of the Faith. Aber wir sind wirklich aufgerufen, für den Glauben, nämlich den Glauben der Apostel, zu kämpfen. Warum? Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseres Herrn und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Hier sind Menschen, die gehen weg vom Worte Gottes und sie verdrehen die Gnade in Ausschweifung. Das heißt, die Gnade ist nicht mehr die göttliche Kraft, die uns zu Disziplin und zu Klarheit und zu Konsequenz führt, sondern jetzt ist Gnade etwas, was unsere Inkonsequenz und unsere Kompromisse einfach zudeckt und damit toleriert. Und unter dem Deckmantel der Gnade kann man dann weiterleben. Das ist gemeint. Die Gnade wird zur Ausschweifung. Es völlig verdreht. Das ist nicht das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Die Gnade unterweist uns, weltliche Begierden zu verleugnen. Das ist die Gnade. Sie toleriert nicht Homosexualität. Sie toleriert nicht Ehebruch. Sie toleriert nicht alle möglichen anderen götzendienerischen Dinge. Sie toleriert das nicht. Die Gnade ist total dagegen. Jeder hat Vergebung, der zur Wahrheit kommt und sagt, was habe ich gemacht? Das ist total verkehrt. Jeder hat Vergebung. Aber Vergebung hat nicht der, der sagt Gnade, Gnade und lebt weiter in diesen Dingen. Das ist ein Riesenirrtum. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Es ist nicht Gnade für alle, so wie Freibier oder so. Ja? Ohne Bedingung. Jeder kann kommen und sich so viel abzapfen, wie er will. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Gnade kommt unter einer Bedingung, dass man sagt, ich will jetzt in den Ordnungen Gottes leben. Ich will rein leben. Ich will gehorchen. Ich will Gottes Ordnungen ehren. Der bekommt Gnade. Eine Gnade, die darin besteht, du musst nur den Silvester, Obi et Orbi hören am Radio oder in Nachrichten. Hast dich mal gefragt, warum in der Tagesschau immer das kommt zu Silvester? Der Segen Obi et Orbi vom Papst? Weil jeder, der das hört, hat Erlass von alle seine Sünden. Wusstest du das? Für ein Jahr. Dann nächsten Silvester musst du wieder einschalten. Ja? Das ist wirklich wahr. Darum hängen die Leute am Radio und müssen das hören in ihrer Landessprache. Und darum macht unsere Sendeanstalt diesen einen Satz auf Deutsch. Er macht das ja in ganz vielen Sprachen und dann kommt es auf Deutsch. Und das wird gesendet. Weil das ist der Tribut an die katholische Kirche. Die Gläubigen müssen das hören und sehen. Und dann haben sie wieder einen Erlass. Die Sünden sind ihnen erlassen. Das hat mit Buße nichts zu tun. Und die Jugendlichen der Welt werden zum Weltjugendkatholikentag eingeladen und eine Million junge Leute kommen dann und sind zusammen dort. Ich habe einen Bericht gesehen im Fernsehen oder jemand hat mir erzählt, ich habe nicht selber gesehen, jemand hat mir erzählt. Da haben sie einen Helfer interviewt, ja, und hier sind die Zelte und da schlafen die Männer und die Frauen und der Reporter fragt, ja, wie, Männer und Frauen, wo, Männer hier und Frauen da? Nee, alle zusammen. Der Reporter guckt ein bisschen verdutzt. Und dann sagt der kirchliche Mitarbeiter, kein Problem, wir haben Kondome ausgeteilt. Aber es gilt, jeder, der aus der Welt gepilgert kommt zu diesem katholischen Jugendtreffen, hat Erlass seiner Sünden. Das ist Gotteslästerung. Das ist einfach unerträgliche Gotteslästerung und eine völlige Verdrehung des Wortes Gottes. Und Judas sagt, wir müssen für den Glauben kämpfen. Das heißt, da, wo du bist, ziehst du die Fahne hoch und sagst, ich stehe für Gottes Ordnung. Ich stehe für die Wahrheit. Ich glaube, dass das richtig ist, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, mit Respekt zu protestieren. Mit Respekt zu protestieren. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, wo dieser Tony Palmer die Vorrede macht zu dem Papst-Videoclip dann. Ich war schockiert, wie er die Kirchengeschichte verdreht hat und wie er dort die Wahrheit, die geschichtlichen Tatsachen verdreht hat. Als wenn das Luthers Problem gewesen wäre. Und was war mit Johann Hus? Und was war mit Wycliffe? Und was war mit den vielen anderen Reformern, die umgebracht worden sind? Das ist doch nicht Luthers Problem gewesen. Und Luthers Problem war nicht nur die Geschichte mit der Rechtfertigung. Er hat 95 Thesen gehabt. Und das wird so dargestellt, das Problem ist gelöst, der Protest ist vorbei. Warum sollen wir noch Protestanten sein? Warum? Weil gegen die Lüge gearbeitet wird, weil gegen die Wahrheit gearbeitet wird und die Lüge hochgehalten wird und die Lüge geehrt wird. Deswegen müssen wir protestieren. In Respekt. Wir müssen das. Am Arbeitsplatz, im Familienkreis, wo wir sind. Wir wollen nicht streiten. Wir wollen keine Diskussionen. Aber wir sagen, wer wir sind und an was wir glauben. Und wie Nachfolge Jesu aussieht. An Jesus zu glauben heißt, der Wahrheit gehorsam sein zu wollen. Und Paulus sagt, dass es religiöse Aktivitäten gibt, die nennt er Zauberei. Die haben das Ziel, Menschen davon abzuhalten, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist eine hochdämonische Aktivität, Zauberei, mit dem Ziel, Menschen abzubringen, der Wahrheit zu gehorchen. Galater 3, Vers 1. Eine ganz wichtige Schriftstelle, weil sie definiert, was das Wesen von Zauberei ist. Das Wesen von Zauberei ist, Menschen zu vernebeln und zu verwirren und sie davon abzuhalten, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist das Wesen von Zauberei. Und in unserem Land findet sehr viel religiöse Zauberei statt. Nicht nur in der katholischen Kirche, in pfingstlich-charismatischen Lagern. Und mir scheint, die Verwirrung nimmt immer mehr zu. Und wir sind gerufen, klar zu sein und zu sagen, wir stehen für die Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe. Mit Respekt widersprechen wir und protestieren wir, aber wir stehen zur Wahrheit und wir machen keine Kompromisse. Wahrheit ist nicht beliebig, nicht du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Niemanden interessiert meine Wahrheit und niemand interessiert deine Wahrheit. Was interessant ist, ist das Wort Gottes. Was sagt das Wort? Und das wird die Gesinnung sein der Gemeinde der Zukunft. Und sie wird den blanken Hass der Hure auf sich ziehen. Wegen dieser Gesinnung. Und jetzt gilt es zu üben, Spott zu ertragen, Ablehnung zu ertragen, Ausgrenzung zu ertragen und mutig zur Wahrheit zu stehen. Jesus sagt, wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, dann wird der Vater im Himmel sich zu uns stellen. Und das wollen wir haben. Wir wollen Gott auf unserer Seite haben. Und wenn wir viele andere dann gegen uns haben, okay. Hauptsache, wir haben Gott auf unserer Seite. Was nützt alle anderen, applaudieren uns, aber wir haben unseren Herrn verloren. Was nützt uns das? So ist ein Ruf, treu zu sein, klar zu sein, gerade zu sein und bereit zu sein, für den Glauben zu leiden. Und das wird auf uns zukommen. Das wird kommen. Und deswegen müssen wir klar sein vom Worte Gottes. Wir müssen wissen, was wir glauben und warum wir das glauben. Ja. Und es erklären können vom Worte Gottes. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns reichlich Gnade gibst. Und aus jeder Versuchungssituation wirst du uns bewahren und durchbringen und herausholen und uns siegreich sein lassen. Vielleicht siegreich mit scheinbarer Niederlage, vielleicht siegreich mit scheinbarem Verlust oder mit Ablehnung oder später sogar mit mehr, aber siegreich, weil wir dir die Ehre geben, weil wir sagen, du bist der alleinige Gott und Gebieter und nur du hast das Recht zu sagen, was richtig und was verkehrt ist. Kein Mensch hat es, keine Kirche hat es, wir haben es nicht, aber du bist Gott und du hast gesprochen und du rufst uns festzuhalten. Und wenn wir uns dazu entscheiden, wirst du uns Gnade geben, dass wir mitten im Kampf, mitten in der Anfechtung, mitten in der Bedrängnis stark werden und deine Gunst erleben. Und du wirst uns helfen. Und wir sehen nach vorne und du wirst im ganzen Land, du wirst eine Gemeinde mit der Brautgesinnung ausrüsten und wirst deine Kraft geben durch sie. Und noch eine gewaltige Ernte wird kommen durch diese Braut, die sich dir treu gezeigt hat. Und wir ehren dich für eine glorreiche Zukunft, auf die du uns vorbereitest. Und hilf dir uns, wachsam zu sein und treu zu sein und klar zu sein und keinen sympathischen, netten Friedensgesäusel ein Ohr zu leihen, sondern zu sagen, wenn es nicht das Wort ist, ist es nicht für mich. Und ich bin auf der Seite Jesu. So hilfst du uns und wir werden stark werden und wir danken dir. Halleluja. Amen. 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 Amen.